Wir kommen schon zum zweiten Vortrag. Ich darf kurz vorstellen, Magister Christian Hörl. Ehemals Geschäftsführer des Vereins Dovar und Landtagsabgeordneter der Grünen, Vorarlberg, und ist nun selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Coaching und Supervision. Ich denke, mehr wird er uns selber noch erzählen. Darf ich bitten?
Könnt ihr den Laptop weg? Nein, ja, überhaupt weg, damit ich da was auflegen kann. Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mir wurde das Thema Kulturgut, freies Wissen, die Grundlage für eine lernende Organisation und Gesellschaft gestellt. Am Beginn meines Vortrages sage ich Ihnen einiges zu meiner Person. Es ist ja bereits angedeutet worden, denn Wissen hat immer auch mit der Geschichte jedes Einzelnen von uns zu tun. Die Geschichte jedes und jeder Einzelnen prägt sein oder ihr Denken unweigerlich mit. Wie wir auf die Welt zugehen, hat etwas damit zu tun, wie die Welt auf uns zugeht. Was wir wissen oder nicht wissen, was wir erkennen oder nicht erkennen, beziehungsweise was wichtig für uns ist oder nicht, hat immer etwas mit uns selbst zu tun. So spricht etwa Werner Heisenberg, einer der Physiker, die klassische Physik beruhte auf der Illusion, dass wir die Welt beschreiben können, ohne von uns selbst zu sprechen. Daher ein paar Sätze zu meiner Geschichte. Christian Hörl, aufgewachsen im Salzburger Pinzgau auf dem Land, Vater sozialistischer Vizebürgermeister und Mutter katholisch geprägt, beide Lehrer. Dort, wo ich aufwuchs, in unmittelbarer Nähe des Großglockners, habe ich die ganze Fülle kennengelernt, die die Natur bietet. Seit meinem vierten Lebensjahr mindestens einmal pro Jahr am Meer, immer wieder fasziniert von Ebbe und Flut, Oberflächenströmungen und Tiefenströmungen, die plötzlich an die Oberfläche gelangen. Mit 11 Jahren Teilnahme an einem internationalen Ferienlager der Organisation Children International Summer Villages, einer Friedensinitiative. Ausbildung zum Betriebswirt und Organisationsberater, Übersiedlung nach Vorarlberg, verheiratet und Vater zweier fast erwachsener junger Menschen, auch geprägt durch meine früheren Tätigkeiten als Briefträger oder als Musikant. Geschäftsführer einer Sozialinstitution, im Vorarlberger Landtag tätig, dann in der Unternehmensberatung. Aus all diesen Erfahrungen resultiert folgende Grundhaltung. Respekt vor der ganzen Fülle der Natur in allen ihren Ausprägungen, Achtung vor den vielfältigen und unterschiedlichen Leistungen anderer Menschen, vor allem auch vor den Leistungen früherer Generationen, Faszination für unterschiedliche Lebens- und Lernfelder, offen und vertrauensvoll voneinander lernen und miteinander in Beziehung und im Dialog sein. Beeindruckt von dem Satz, die Aufgabe einer jeden Generation ist es, über die vorige Generation hinauszuwachsen. Die Grundlage von frei zirkulierendem Wissen ist das Denken. Denken ist aber laut David Bohm, einem Quantenphysiker, der den Dialog quasi neu entdeckte, ein größtenteils kollektives Phänomen. Der einzelne Mensch kann sein Denken nicht einfach verbessern, weil das Denken in hohem Maße kollektiv ist. Er ist deshalb auf Austausch angewiesen. So ist die Sprache rein kollektiv und ohne Sprache kein Denken in der uns bekannten Form. Bohm vergleicht das kollektive Denken mit einem fortlaufenden Strom und Gedanken mit Blättern, die auf der Oberfläche schwimmen und ans Ufer gespült werden. Bildhaft gesprochen findet ein Mensch ein Blatt, das es ans Ufer gespült hat und stellt es wiederum dem Kollektiv, der Allgemeinheit zur Verfügung. Alle können dieses Blatt anschauen und sich wiederum ihre Gedanken dazu machen. Er teilt seine Gedanken also mit der Allgemeinheit. Mir fällt dazu ein persönliches Erlebnis ein. Vor einiger Zeit ging mir folgender Gedanke durch den Kopf. Die wahren Meister sind Meister des Abschieds. Ich habe diesen Gedanken einem sehr guten Bekannten nahegebracht und er hat mich Folgendes gefragt. Darf ich diesen Satz haben? Ich würde ihn gerne in meinem Büro aufhängen. Darauf habe ich geantwortet, selbstverständlich, ich schenke ihn dir. Der Satz trug ohnehin schon das Schenken, das Teilen, das Abschiednehmen in sich. Fluss, Gedanken, Open Source. Ich nehme Anleihe im Lexikon und entdecke die Parallelität. Source, Erstens Quelle, zweitens Quellfluss, drittens poetisch Strom. Open Source daher, offene Quelle, offener Quellfluss, offener Strom. Ich weiß, dass die Open Source Initiative Vorarlberg versucht, einen Strom des Denkens in der Entwicklung von Software in unserer Region, aber auch im Kontext mit internationalen Open Source Entwicklergruppen zu initiieren. Dazu die Verantwortlichen der Open Source Initiative. Open Source ist eine Philosophie, bei der es darum geht, Computerprogramme, Software offenzulegen und sie jedem zugänglich zu machen. Als Analogie könnte man sagen, als würde ein Bäcker das Rezept eines Brotes mit dem Brot mitgeben. Warum sollte er das tun? Dann verdient er ja nichts mehr, fragen sich laut Open Source Initiative viele. Ich ergänze, ist er dann im Sinne von Sein, beziehungsweise ist er in Anlehnung an das Essen bald nichts mehr oder doch? Er gibt das Rezept aber trotzdem her. Ich zitiere wieder die Open Source Initiative, weil der Open Source Bäcker meinen würde, dass sein Brot dadurch weiter verbessert wird, er an diesen Verbesserungen teilhaben kann und deshalb nicht jeder beginnt, sein Brot selbst zu backen. Open Source Entwickler erwecken immer den Anschein, als würden sie umsonst arbeiten, aus den verschiedensten Gründen, meinen die Open Source Initiativler. Viele IT-Firmen, die mittlerweile mit Open Source arbeiten, verdienen ihr Geld mit Spezialisierungen und Dienstleistungen. Mit anderen Worten bildet Open Source die offene, standardisierte und sichere Basis, auf der jeder seine eigene Software aufsetzen kann und diese auch verkaufen darf. Ich nehme Anleihe beim Dalai Lama, der Folgendes gesagt hat: Teile dein Wissen, es ist eine Möglichkeit, dich unsterblich zu machen. Gilt das auch für eine Region, eine Gesellschaft, deren Organisationen und in unserem speziellen Fall deren Softwareentwickler? Mir fällt das vom Landeshauptmann eingerichtete Zukunftsbüro ein, das sich sehr viel mit der Frage des Sozialkapitals auseinandergesetzt hat und mittlerweile davon ausgeht, dass das in einer Region vorherrschende Sozialkapital den Reichtum einer Region ausmacht. Sozialkapital ist jene Größe, die sich entwickelt, wenn Menschen miteinander in Beziehung treten und kooperieren. Je mehr man von diesem Kapital ausgibt, umso mehr wird es. Ich versuche Annäherungen an die wesentlich in der Überschrift meines Vortrages enthaltenen Wörter zum Begriff des Kulturgutes. Die Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen einer Region, einer Gesellschaft ist die Kultur. Die geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen sind die Güter dieser Kultur. Wissen ist einerseits immer als eine kulturelle Leistung zu betrachten, andererseits ist es eine Frage der jeweiligen Kultur, ob sie Wissen frei zirkulieren lässt und zur Verfügung stellt oder nicht. Anna Franz ist darauf eingegangen. Zum Lernen. Eine lernende Organisation bzw. Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Haltung eines Lerners verkörpert. Diese Haltung erfordert Offenheit von uns, Anfängergeist und die Bereitschaft, sich einzugestehen, dass ich nichts wirklich weiß. Eine solche Lernhaltung ermöglicht es uns, genug offenen Raum zu schaffen, um unsere alten Denk- und Verhaltensmuster in Frage zu stellen. Es entsteht neues Wissen um Zusammenhänge und das freie zur Verfügung stellen von Wissen ermöglicht wiederum lernende Organisationen und Gesellschaften. Peter Senge merkt in seinem Buch die fünfte Disziplin an. In einer lernenden Organisation müssen Denken und Handeln bei jedem und jeder Einzelnen verschmelzen. Führungskräfte haben die zentrale Verantwortung der ständigen Ausweitung der Lernfähigkeit ihrer Organisation. Wenn wir Geld oder eine Schokolade teilen, haben wir nur noch die Hälfte. Aber wenn wir in einer Organisation bzw. zwischen Organisationen Wissen und Erfahrung teilen, dann vermehrt sich das auf sämtlichen Ebenen. Sie erinnern sich an das Sozialkapital? Resultat dieses zur Verfügung stellen sind adäquate Lösungen für unterschiedliche Organisationen und Gesellschaften, die ihre Selbstständigkeit und ihre Einzigartigkeit garantieren. Auch die Natur stellt zur Verfügung. Um dies zu verdeutlichen, beziehe ich mich auf ein anderes Kulturgut, das Saatgut. Es wurde über Jahrhunderte und über Generationen weitergegeben und weiterentwickelt. Und ich möchte Pat Roy Mooney, einen Saatgutfreund, zitieren, der sagt: Das Saatgut ist wie die Musik und der Dialekt die Kultur einer Gemeinde, angewiesen auf Pflege und Bewahrung durch die Gemeinde und dafür im Gegenzug Garant ihrer Selbstständigkeit. Die Einschränkung des frei vorhandenen in der Natur oder des frei in einer Kultur vorhandenen Wissens zeigt im Gegensatz dazu ein anderes Resultat. José Lutzenberger, der ehemalige und mittlerweile verstorbene brasilianische Umweltminister, meinte in einem Vortrag vor knapp 10 Jahren in Vorarlberg dazu anhand der Kulturpflanze Reis: Jede der wunderschönen Bauernkulturen auf Indonesien oder den Philippinen hatte mehrere Reissorten und baute immer 3 bis 4 gleichzeitig an. Jedes Tal hatte seine eigenen lokal angepassten Sorten. Es wurde sogar bis zu 3-mal im Jahr Reis angebaut. Diese vielen Sorten waren das Ergebnis von bewusster und unbewusster Auslese durch die Bauern selbst. Nach jeder Ernte hat der Bauer von seiner Ernte das Beste als Saatgut ausgesucht. Diese Sorten waren nicht hochproduktiv, dafür musste der Bauer keine Düngemittel, keine Kunstdünger und auch keine Agrargifte zukaufen. Jetzt ist es genau umgekehrt. Der Ertrag und die Verdienstchancen für einige wenige große Organisationen steigen. Die Abhängigkeit der anderen, insbesondere der Kleinbetriebe, nimmt zu. Es entsteht Knappheit an Ressourcen, die Regionen werden ausgesaugt, fast der ganze produzierte Reis wird exportiert. Darüber hinaus steigt die Anfälligkeit des Systems und daher auch der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Erkennen Sie eine Parallele zur Situation im Softwarebereich? Selbst die Bekämpfungsmittel, hier Schädlingsbekämpfungsmittel, dort Virenschutzprogramme, haben ähnliche Namen. Wie aber könnte eine andere Zukunft aussehen? Und wodurch könnte eine Initiative wie die Open Source Initiative Vorarlberg Schritte in eine andere, vielfältigere Zukunft setzen, sowie eine Chance für Klein- und Mittelbetriebe bedeuten? Wesentlich dafür erscheint mir der von Open-Source-Anhängern propagierte möglichst offene Zugang zur Software für möglichst viele unterschiedliche Entwickler und nicht eine Verknappung dieses Zugangs. Ich zitiere Marianne Gronemeyer, die sich in ihrem Buch Die Macht der Bedürfnisse fundamental mit dem Phänomen der Knappheit auseinandergesetzt hat. Knappheit basiert darauf, dass planmäßig die Lebensgüter dem allgemeinen Zugriff entzogen werden. Eine andere Welt lässt sich nur leben, ich zitiere wiederum, wenn alle Mitglieder der Gemeinschaft ungehindert Zugang haben zu dem, was die Natur gedeihen lässt, das heißt, dass es keine Besitztitel gibt, sondern nur Nutzungsgewohnheiten. Geht es bei Open Source nicht auch um Nutzungsgewohnheiten? Aber was ist der Grund dafür, dass in unserer Gesellschaft Knappheit, auch Knappheit an Wissen erzeugt wird? Was hat der angesprochene Bäcker davon, dass er sein Rezept nicht zur Verfügung stellt? Er hat sein Brot selbst entwickelt und jetzt will er zu seiner eigenen Sicherheit etwas für diese Entwicklung verdienen. Zugang zum Rezept bekommt niemand oder höchstens jemand, der entsprechend dafür bezahlt. Dieses Denken ist auch Grundlage für das moderne Patentwesen. Patente haben heißt, sich abzusichern gegenüber der Konkurrenz, gegenüber der anderen Organisation, dem anderen, das einem ans Leder will. Heißt, die Chance zu haben, größer und überlebensfähiger zu werden als andere Organisationen und Gesellschaften. Beinhaltet aber immer auch die Gefahr der Abkapselung. Die Sicherheit ist nämlich oft eine trügerische Sicherheit. Wie viele Gesellschaften sind schon mit lautem Krachen in sich zusammengestürzt, weil sie die notwendige Flexibilität nicht mehr aufbringen konnten, die wichtig ist, um sich einer veränderten Situation zu stellen. Sie kennen ja alle das Beispiel vom Tanker, der den Eisberg vor sich zwar sieht, aber nicht mehr ausweichen kann. Auch unser Bäcker kann Schwierigkeiten bekommen, wenn er sein Rezept nicht zur Verfügung stellt. Erzeugt ein anderer Bäcker ein besseres Brot als dieser und wandern deshalb die Kunden zu ihm ab, ist der Zugang zum Rezept für Ersteren auch nicht oder nur gegen entsprechende Bezahlung möglich. Und schon hat er Probleme am Markt. Im Übrigen, woher hat der Bäcker sein Rezept? Ist er nicht in den Strom des von früheren Generationen angesammelten Wissens eingebettet? Der Bäcker bzw. jede lernende Organisation und Gesellschaft ist angewiesen auf eine Kultur, die dafür sorgt, dass Wissen frei zirkuliert und damit zum freien und für jede Frau und jeden Mann verfügbaren Wissen wird. Dadurch entsteht die Chance, sich permanent zu erneuern und zu lernen. Essentielle Werte in einer derartigen Organisation sind Offenheit und Vertrauen. Ich zitiere aus einem Dialoginterview, das mit Christoph Hackspiel geführt wurde, dem Geschäftsführer des Vorarlberger Kinderdorfes, das gerade im Rahmen eines aus den USA kommenden Bewerbs Great Place to Work unter die Top 10 Arbeitsplätze in Europa gewählt wurde. Christoph Hackspiel sagt, es sollte viel Offenheit in einem Unternehmen herrschen. Ich gehe davon aus, dass man die Mitarbeiterinnen nicht in allem und jedem informieren muss. Aber bei den grundlegenden Fragen darf es keine Geheimniskrämerei geben. Nur durch ehrliche und offene Information kann Vertrauen aufgebaut werden. Christoph Hackspiel spricht Offenheit an, die zu Vertrauen führt. Und ich verweise in diesem Zusammenhang auf einige Sätze aus dem Buch von Reinhard Sprenger, Vertrauen führt. Ich habe mit Vertrauen kein Problem, ob man aber den anderen vertrauen kann, da bin ich mir nicht so sicher. Wichtig für eine Vertrauenskultur ist offensichtlich das Vertrauen in Vertrauen. das Vertrauen in die Vertrauensbereitschaft anderer. Eine kritische Masse an Akteuren, vor allem auch unter Führungskräften, ist dafür überaus hilfreich. Auf sie kommt es vorrangig an. Sie sind die Saatkörner, die mit ihrem Wachstum eine Vertrauenskultur entwickeln können. Zusammenfassend. Die Zirkulation freien Wissens basiert auf einer Grundhaltung. Ich verweise noch einmal auf ein paar Komponenten dieser Grundhaltung. Menschen denken und handeln in Bezug auf ihre eigene Geschichte bzw. die ihrer Organisation und Region. Wissen wird geteilt und zur Verfügung gestellt. Menschen sind in Beziehung und kooperieren. Sie verkörpern die Haltung eines Lerners. Sie sind bereit, Offenheit und Vertrauen zu leben. Und sie haben die Bereitschaft, Unsicherheit und auch Kritik auszuhalten. Ich beziehe mich exemplarisch auf meine Arbeit mit dem Dialog nach dem Quantenphysiker David Bohm. Weitere in diesem Zusammenhang interessante Ansätze wären etwa die Methode des World Café, die von Harrison Owen, einem Mitarbeiter der Clinton-Administration, entwickelte Open Space Methode und die Verknüpfung von Open Space Elementen mit dem Dialog, der sogenannte Metalog. Alle diese Methoden bringen uns mit der Notwendigkeit in Berührung, in Verbindungen zu denken. Das folgende Beispiel stammt von Dana Zoha, ebenfalls einer Quantenphysikerin wie David Bohm. Wenn ich ein Glas Wasser wahrnehme, sieht ein Teil des Gehirns das Volumen und schätzt es ein. Ein anderer erkennt die Zitronenscheiben, einer die Lichtreflexionen und wieder ein anderer nimmt wahr, wie hoch der Wasserstand ist. Diese Funktionen sind im Gehirn verteilt und verbinden sich in irgendeiner Art und Weise. Was passiert also, wenn ich dieses Glas anschaue? Sind es die isolierten Teile des Gehirns, welche diese Elemente unabhängig voneinander wahrnehmen? Aus meiner Sicht sind im Gehirn Quanteneffekte wirksam, die diesen Prozess simultan koordinieren. Das Gehirn selbst wendet nämlich offenbar eine natürliche Form des Dialoges an. Das Denken, das im Dialog zur Anwendung kommt, ist analog. Es funktioniert wie unser Herz. Kontinuierlich, fließend, wellenartig. Sie erinnern sich an das Beispiel von David Bohm mit dem Fluss des Denkens? Um eine gewünschte Zukunft hervorzubringen, bedarf es eines gemeinsamen Prozesses, der das Individuelle und das Kollektive gut ausbalanciert und verknüpft. Es braucht zunächst sowohl ein Erspüren der zukünftigen Möglichkeiten im eigenen Wirkungsbereich, als auch ein intensives Zuhören und Wahrnehmen der Zukunftsvorstellungen und Intentionen anderer. Im Dialog entsteht ein derart attraktives und greifbares Bild von Zukunft, dass Menschen miteinander in deckungsgleiches Tun kommen und Innovatives schaffen. Wie funktioniert nunmehr dieser Dialog in Gruppen? Grundsätzlich geht es darum, dass sich Menschen ohne Ergebnisdruck und mit der Bereitschaft, einander wirklich zuzuhören, zu einem Gespräch zusammenfinden. Wichtig ist dabei nicht, dass sich jemand mit seiner Meinung durchsetzt, sondern dass das gesamte Potenzial einer Gruppe zum Ausdruck kommt, gleichsam der Fluss des Denkens spürbar wird. Die Gruppe trifft sich hierarchielos im Kreis, zur Strukturierung dient ein Redestein oder Redestab. Ein Dialogbegleiter macht die Gruppe mit den wichtigsten Fähigkeiten im Dialog vertraut, die da wären: sprich von Herzen, also davon, was dich wirklich bewegt, höre mit radikalem Respekt zu, erkunde. Dies führt gleichzeitig auch dazu, die eigene Meinung zu suspendieren und nicht zur alleinigen Wahrheit zu erklären, und beobachte. Es werden also gleichsam alle Sinne angesprochen. Dialoge können ohne Thema, das Thema entwickelt sich gleichsam, oder als strategischer Dialog mit Thema abgehalten werden. Der Dialogbegleiter führt in den Dialog ein, nimmt Teil am Prozess, erfüllt sich für diesen Prozess und die Zeit, die dieser Prozess andauert, verantwortlich. Interessant ist, dass im Dialog eigene Geschichten, aber auch Gedichte hilfreich sind, weil sie alle Ebenen des menschlichen Wahrnehmungsvermögens ansprechen. Für mich funktioniert der Dialog wie das Pflügen und Säen auf einem Acker. In dem Fall ist es der Acker des menschlichen Denkens, und der Dialog hat den Vorteil, dass er dazu geeignet ist, in einer Organisation gleichsam ein Querdenken zu ermöglichen. Indem die Organisation zum Beispiel ihre funktionale Aufstellung verlässt und quer über die Organisation, zum Beispiel quer über unterschiedlichste Abteilungen, verschiedenste Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengeführt wird. Weil wir derzeit gerade die Fußball-Europameisterschaft erleben, welche Fußballmannschaft könnte es sich leisten, immer nur in der funktionalen Aufstellung zu spielen? Zumindest wäre sie vermutlich dann nicht mehr bei der Europameisterschaft. Es ist ein sich ständig verändern zu beobachten, ein ständiges Rotieren der Spieler, und im besten Fall ergibt sich ein Spielfluss, in dem alle gleichsam blind wissen, was die jeweils anderen machen. Jeder Spieler erscheint gleichsam befreit, aber doch als Teil eines größeren Ganzen. ähnlich einem Fischstrom in einem Fluss. In der Praxis lassen sich der Dialog und die vom Dialog abgeleiteten sowie die mit ihm verwandten Möglichkeiten in verschiedensten organisatorischen und gesellschaftlichen Kontexten anwenden. Ich sage Ihnen einige Beispiele dafür, wo ich den Dialog schon angewendet habe. Bei einer Klausurtagung einer Privatfirma, die im Gesundheitsbereich tätig ist, in der Zusammenarbeit mit verschiedensten Einrichtungen im Sozialbereich, im Rahmen einer Arbeit in einer Sozialinstitution quer über die ganze Organisation hinweg oder auch zum Beispiel im Rahmen eines Projekts mit dem Namen Vorarlberger Friedensdialoge. Es gibt noch andere Beispiele. Auf Basis meiner Erfahrungen mit dem Dialog möchte ich gegen Ende meines Vortrags noch einige Punkte erwähnen, der sich die Open Source Initiative Vorarlberg auf der Umsetzungsebene bewusst annehmen könnte, da doch die Haltung, mit der wir auf etwas zugehen und die Praxis der Umsetzung noch einmal zwei verschiedene Dinge sind. Die größte Herausforderung für jede Open Source Initiative ist es, in der Umsetzung den analogen, uns menscheneigenen und den in der Computerwelt verankerten digitalen Ansatz zusammenzuführen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Entwickler, die auf Open Source Basis programmieren, Möglichkeiten der persönlichen Begegnung brauchen. Denken Sie wiederum an den Bäcker. Wem gibt der Bäcker sein Rezept? Und unter welchen Bedingungen gibt er es her? Wir brauchen die Berührung, am besten unmittelbar, um tatsächlich auch etwas zur Verfügung zu stellen. Eine Haltung, die am Land noch weit mehr verbreitet ist als in der Stadt. Vorarlberg, das von beiden etwas hat, hat hier ganz spezielle Möglichkeiten. Für diese Begegnungen ist der Dialog auf der von mir geschilderten Basis eine Möglichkeit, die viel von der Haltung spürbar werden lässt, auf denen der Gedanke von Open Source beruht. Der Dialog stärkt nämlich die Fähigkeiten des meiner Meinung nach für Open Source notwendigen Suspendierens von Meinungen und der Reflexion. Gleichzeitig erzwingt er in Netzwerken immer gängigere Einsatz von Online-Medien wiederum die Möglichkeit einer neuen Form des Zuhörens. Denken Sie etwa an Videokonferenzen, was wiederum Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie das Zuhören im Dialog gelingt. Des Weiteren ist die Online-Kommunikation in ihrer Wirkung fast schon meditativ. Wir sind in sehr realem Sinne im Gespräch mit uns selbst, was wiederum die Möglichkeit der Selbstreflexion erhöht. Immer aber geht es um die Verbindung des Althergebrachten mit dem Neuen, um Begegnung und Entwicklung. Wichtig ist dabei, dass die Verbindung zur Quelle allen Denkens und Lebens nicht abreißt und dem Versuch entgegengewirkt wird in Form von Patenten, die einige wenige Menschen reich machen, andere von dieser Quelle auszuschließen. Oder wie es Odo Marquardt formulierte, Zukunft braucht Herkunft. Gerade in der Organisationsentwicklung, aber auch in der Entwicklung einer Gesellschaft, ist ja auch dieses Pendeln zwischen Vorwärtsgehen und Innehalten, zwischen Verändern und Bewahren zu erleben. Ich wünsche der Open Source Initiative Vorarlberg von beidem, von Verändern und Bewahren. Sie ist derzeit noch eine Tiefenströmung in einem Meer, das an seiner Oberfläche eher in Richtung Gleichmacherei, in Richtung globaler Vereinheitlichung unterwegs ist. Es ist auch noch einiges unklar, etwa die Frage, wie kann es einer Initiative, die sich mit dem Namen Open Source Initiative Vorarlberg eine regionale Orientierung gibt, gleichzeitig auch gelingen, einen internationalen Anspruch zu stellen, ohne dass sie ihrer Identität verlustig geht? Und was braucht sie, um ihr Rezept aus der Hand zu geben, ganz so wie es in Bezug auf den Bäcker und sein Rezept, wie Sie es erwähnt haben? Dazu meint Erich Hoffer, und ich komme zum Ende, in den Zeiten des Wandels werden die Lernenden die Welt erben, während die Belehrten sich wunderbar an eine Erde angepasst haben, die es nicht mehr gibt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.